Liebe Gemeinde, vor 2 Wochen etwa war ich bei meinem Hausarzt. Ich sollte eine Art Check-up machen, wie man das heute nennt. So wurde ich denn von Kopf bis Fuß untersucht. Laborwerte wurden ermittelt. Glücklicherweise ist das Wesentliche in Ordnung. Der Blutdruck ein bisschen zu hoch und mit Tabletten lässt sich da wenig machen. Mein Hausarzt sagte mir, du brauchst mehr Bewegung. Ein bisschen Sport kann dir bestimmt nicht schaden. Da hatte er meinen schwachen Punkt erwischt. Sport, das war schon seit Schulzeiten ein Unternehmen, dem ich immer sehr skeptisch gegenüberstand. Der Sportunterricht war für mich regelrecht eine gehasste Angelegenheit. Mein Sportlehrer war, ich sage das ruhig mal so, ein Mann mit leicht sadistischen Zügen, der Spaß daran hatte, denjenigen, die da nicht so begabt waren, vor dem Rest der Klasse ein bisschen vorzuführen. Ich habe ihm das dann später auf meine Weise heimgezahlt, aber davon will ich jetzt nicht reden. Sport spielt jedenfalls in unserer Gesellschaft eine große Rolle. Wenn man in diesen Tagen den Fernseher einschaltet, wird auf mehreren Programmen irgendein Wettbewerb im Skispringen, Biathlon, Rodeln, Abfahrt oder Skilanglauf oder Bobfahren übertragen und die Bundesliga-Saison ist, glaube ich, auch schon wieder ausgebrochen. Unsere Zellische Zeitung hat ja einen Sportteil und der ist manchmal dicker als der Rest. Seitdem unsere Jungs nicht mehr im Haus sind, fliegt das alles ungelesen ins Altpapier. Sie merken jedenfalls schon, Sport ist eigentlich nicht so meine Sache. Daher war ich zunächst nicht allzu beglückt, den Predigttext des heutigen Sonntags zu lesen. Er findet sich im Korintherbrief, Kapitel 9, die Verse 24 bis 27. Dort heißt es, wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer nur empfängt den Siegespreis. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge. Jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich aber laufe nicht wie aufs Ungewisse. Ich kämpfe mit der Faust nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Laufen und Boxen, das scheinen die Disziplinen zu sein, an denen der Apostel Paulus sportlich Interesse hatte. Und er weiß, der Sportler braucht vor allem eins, nämlich Training. Ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn. So ein Satz trifft mich nach der Standpauke meines Hausarztes bis ins Mark. Ja, das muss man sich nun auch noch aus der Bibel anhören, aus dem Mund des Apostels Paulus. Aber dem Apostel geht es vornehmlich sicherlich nicht darum, mich als wenig sportlichen Menschen irgendwie zu ermutigen, mich mit Bewegungen oder zu Bewegungen anzufeuern, auch wenn mir das sicherlich nicht schaden wird. Der Apostel ruft vielmehr uns Christen auf zum Wettkampf. Lauft, sodass ihr den Siegerpreis erlangt, schreibt er. Aber dieser Siegerpreis ist auf besondere Weise qualifiziert. Paulus unterscheidet nämlich den vergänglichen Lorbeerkranz des Sports vom unvergänglichen, den die Christen bekommen sollen. Der sportliche Siegerkranz wird irgendwann verwelken, so wie die Medaillen, Pokale und Urkunden verstauben, die meine sportlichen Jungs bei Bundesjugendspielen, Sportwettkämpfen oder Fußballturnieren errungen haben. Uns Christen aber winkt als Siegerpreis ein Leben, das von Gottes Geist durchdrungen ist. Ein solches Leben ist nun scheinbar nicht umsonst zu haben, sondern erfordert, um im Bild des Sports zu bleiben, ein stetes Ringen und fleißiges Training. Unser Trainingsplan, so könnte man sagen, sieht allerdings ganz andere Dinge vor als der von Spitzensportlern. Ihr Konfirmanden habt eine intensive Trainingszeit ja bald hinter euch. Ihr habt miteinander über den Glauben gesprochen, habt in der Bibel gelesen, seid hierher in die Kirche zum Gottesdienst gekommen, der, das muss man vielleicht auch mal sagen, für euer Lebensgefühl und euren Musikgeschmack meistens nicht so wahnsinnig viel abwirft. Ihr wart aber mit Pastor Latosek und den Konfitimern in Schweden in den Herbstferien und dort gab es natürlich auch Sport, Spiel, Spannung. Vor allem aber habt ihr gemeinsam überlegt und was viel wichtiger ist, ihr habt es irgendwie auch miteinander erlebt, wie christlicher Glaube im Alltag aussehen kann. Das zeigt sich dann zum Beispiel auf die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir unseren Alltag gestalten, gemeinsam essen, eine Mahlzeit mit einem Gebet beginnen, aufeinander achten, Rücksicht nehmen, miteinander singen, Gottesdienst feiern, die Bibel als ein Buch entdecken, das etwas über unser Leben sagt, miteinander das Abendmahl feiern, von anderen erfahren, was der Glaube für sein, für ihr Leben bedeutet. Für viele von euch war das so eine Art, ich sage mal, Grundtraining. Nun gilt es, nach der Konfirmation dann auch weiterzumachen, dran zu bleiben, herauszufinden, was ist eigentlich mein Lebensweg und was auf diesem Lebensweg ist auch mein Glaubensweg. Wie kann ich als Christ mein Leben weiter gestalten? Fragen, die wir anderen uns ja auch stellen. Was heißt es denn zum Beispiel konkret, Gottes Wort zu hören? Vielleicht lese ich morgens die Losungen oder ich setze mich die Woche über mit einer der Lesungen aus dem Gottesdienst auseinander oder mit dem Predigtext für den nächsten Sonntag. Da kann man mal gucken, was der Pastor oder die Pastorin denn daraus macht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele biblische Texte dann zu sprechen beginnen, wenn wir uns intensiv mit ihnen auseinandersetzen. Und dann sprechen sie oft auch direkt zu uns und sagen irgendetwas, was für unser Leben in dieser Situation relevant ist. Oder wie halte ich es mit dem Gebet? Ich gehe ja gelegentlich in ein Kloster und dort habe ich es zu schätzen gelernt, was es eigentlich heißt, regelmäßige Gebetszeiten einzuhalten. Vielleicht am Abend, den Tag noch einmal vor dem inneren Auge so passieren zu lassen. Was habe ich eigentlich erlebt? Wer ist mir begegnet? Was hat mich erfüllt und was hat mir Sorge bereitet? Und dann den Tag mit seinen Freuden und seinen Lasten zurückzulegen in die Hände unseres Gottes. Paulus wählt für das christliche Leben ein Bild aus dem Sport. Es geht ihm um den Lebenslauf von uns Christen. Wichtig ist es dem Apostel, dass wir dabei ein Ziel vor Augen haben und nicht einfach blind loslaufen. Ich laufe aber nicht wie aufs Ungewisse, sagt er, und zieht gleichsam den Trainingsanzug an, um sich als Beispiel eines zielgewissen christlichen Lebens zu präsentieren. Wie die Wettkämpfer nicht ins Leere laufen, leben Christen nicht einfach nur so in den Tag hinein. Vielmehr haben beide ein Ziel fest im Blick. Wie die Sportler in der Arena dürfen Christen auf halber Strecke nicht Halt machen und behaupten, sie hätten das Ziel doch eigentlich schon erreicht. Nein, das christliche Leben ist in ständiger Bewegung. Christsein heißt unterwegs sein, heißt sich auf den Weg machen. Wie Sportler üben Christen Verzicht, um ihr Ziel zu erreichen. Es gilt nicht zuletzt, die Widerstände in uns selbst zu besiegen. Ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst als untauglich ausscheide. Der Glaube fordert den Menschen, den ganzen Menschen, mit Leib und Seele. Doch wie jeder Vergleich, so hat auch dieser sportliche Vergleich Grenzen. Diese Grenzen möchte ich als Nichtsportler doch gern zum Schluss noch anführen. Erstens, der Sportler in der Arena muss seinen Wert immer wieder durch Siege unter Beweis stellen. Der Zwang zur Rechtfertigung ist uns Christen im Glauben an den Gott, der uns annimmt, so wie wir sind, schon abgenommen. Wir laufen also mit leichtem Gepäck. Wenn wir von der Bahn abkommen oder vielleicht auch mal zu Fall kommen, heißt es nicht einfach Game over, nun ist vorbei, sondern wir werden auch in unserem Scheitern aufgefangen von der Liebe Gottes. Zweitens, während es im Stadion nur einen Sieger gibt, will Paulus nicht alleine im Ziel ankommen. Lauft so, dass ihr alle den Preis erhaltet, rät er den Korinthern. Es geht also nicht darum, dass Einzelne das Heil erlangen, sondern dass die christliche Gemeinde sich gemeinsam bewährt. Und es ist sicherlich angemessen, dass wir als christliche Gemeinde in Celle uns auch um das gemeinsame Ziel immer wieder Gedanken machen. Vielleicht ist die Visitation im nächsten Monat durch unseren Landessuperintendenten auch mal wieder eine Gelegenheit, darüber nachzudenken, was ist denn eigentlich unser gemeinsames Ziel als christliche Gemeinde? Und der dritte Unterschied oder die dritte Grenze des sportlichen Vergleichs, während auf dem Sportplatz die errungene Trophäe, sei es nun der Lorbeerkranz damals oder die Medaille heute, irgendwann verstauben oder auf dem Müll landen, handelt es sich beim Siegeskranz der Glaubenden um ein bleibendes Gut. Was ist dieser unvergängliche Kranz, den Paulus uns da nach dem aufreibenden Kampf verspricht? Was ist das Ziel unseres Lebens? Irgendwo las ich die ernüchternde und vielleicht überraschende Antwort auf diese Frage: Das Ziel unseres Lebens ist der Tod. Unser aller Leben läuft auf den Tod zu. Uns allen, um es in poetischer Sprache zu sagen, blüht der Tod. Der Tod ist Ziel und Vollendung unseres Lebens. Jetzt könnte man sagen, dafür muss man sich aber nicht wahnsinnig anstrengen, denn der Tod, der tritt ja nun früher oder später sowieso ein. Dafür muss ich mich nicht noch in einem lebenslangen Lauf bewähren. Dieser Einwand ist natürlich richtig. Und doch ist es entscheidend für unser Leben, wie wir mit dem Tod umgehen und umgekehrt für unseren Tod und unser Sterben, wie wir gelebt haben. Wenn der Tod das Schreckensgespenst für unser Leben ist, dann werden wir immer versuchen, ihn beiseite zu schieben, ihn irgendwie zu verdrängen, ihm davonzulaufen. Und das ist, das wissen wir alle, ein Wettlauf, den wir doch nie gewinnen können. Und dieser vergebliche Wettlauf wird unser Leben zu einem aussichtslosen Kampf machen. Wer Sterbende begleitet, kann erfahren, dass Menschen nach einem erfüllten Leben leichter Abschied nehmen und loslassen können. Ein erfülltes Leben aber können wir nur führen, wenn wir nicht vor dem Tod davonrennen und ihm so letztlich die Macht über unser Leben geben. Ein erfülltes Leben werden wir haben, wenn wir glauben, dass wir mit dem Tod tatsächlich am Ziel sind. Und so verstanden ist der Tod Eingang zum ewigen Leben. Uns allen blüht der Tod. Dieser Satz verliert seinen bedrohlichen Klang. Dieser Satz bezeichnet dann eher eine Verheißung, auf die wir uns mit dem letzten Satz des Glaubensbekenntnisses jeden Sonntag berufen. Wir werden in Gott hineinsterben und das ewige Leben erlangen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre euch im Laufe eures Lebens mit dem, was ihr fühlt, denkt und handelt, in Christus Jesus, unseren Herrn und Bruder. Amen.